Hallo und herzlich willkommen zu Sissy Fox Pod, dem Podcast mit dem breiten Themenspektrum. Heute zum Thema: Wie genau begann eigentlich die Evolution? Die meisten Menschen denken beim Stichwort Evolution sofort und ausschließlich an Charles Darwin und seine Gesetzmäßigkeiten, die stark zusammengefasst lauten: Aus der Fülle der Variationen in einer Art überleben immer die Bestangepassten, sofern sie auch beim anderen Geschlecht ankommen und sich fortpflanzen können. Doch es gibt sogar eine Evolution der Evolutionstheorie. Und witzigerweise heißt einer ihrer wichtigsten Vervollkommner sehr ähnlich. Ich spreche von Richard Dawkins, Biologieprofessor an der Universität Oxford. Dawkins, denken sich nun vielleicht manche von Ihnen, hat der nicht den Bestseller Der Gotteswahn geschrieben? In der Tat. Richard Dawkins ist auch ein prominenter Atheist in England. Doch das soll jetzt nicht unser Thema sein. Worin liegen Dawkins Verdienste um die Evolutionstheorie? In welcher Hinsicht hat er sie vorangebracht? Zum einen in der, wie ich finde, genialsten Erklärung der allerersten Ursprünge. Sobald die erste Zelle im Ozean schwimmt, kann man sich die Evolution ganz gut vorstellen. Aber was war vorher? Vielleicht kennen Sie das Experiment von Stanley Miller. Er war 1953 noch Student, als er mit einer Versuchsanordnung den Urozean und die vermutete methanhaltige Uratmosphäre nachbaute. Die beschoss er mit elektrischen Ladungen, die Blitze imitieren sollten. Tatsächlich schwammen nach nur einer Woche organische Verbindungen in der Brühe, und zwar auch Aminosäuren, aus denen ja die Eiweiße aufgebaut sind. Ein bahnbrechendes Experiment. Denn auf unsere Alltagsebene übertragen bedeutet es nichts weniger, als dass sich aus Sandkörnern Algen bilden können. Einfach so, nur mit ein bisschen Strom. Gut und schön, doch wie genau soll das funktionieren? Wie soll aus der Ursuppe mit ihrer Aminosäureneinlage eine Zelle entstehen? Gehen wir Schritt für Schritt vor. Was ist denn das Wichtigste, das Leben können muss? Dawkins bringt dies in seinem Buch Das egoistische Gen brillant auf den Punkt. Leben muss vor allem und in erster Linie sich selbst kopieren können. Alles andere, was man so im Biologieunterricht lernt, Bewegung, Stoffwechsel, Sinneswahrnehmung, Wachstum, kann später dazu kommen. Am Anfang braucht man nur einen Replikator, eine Gussform, eine Schablone. Woraus könnte denn die bestehen? Eigentlich reichen ein paar Teilchen aus, die einander anziehen. Sagen wir, Teilchen A zieht Teilchen A an, also seinesgleichen, und Teilchen B. Dann gäbe es irgendwann eine kleine Kette, zum Beispiel mit der Reihenfolge AA, B, AA, BA, also A, BA, BA. Aus solchen A, BA, BA Ketten könnten ewig lange Ketten mit den Gliedern A, BA, BA entstehen. Oder es können sich Überlappungen bilden, das A, BA, BA Ketten schräg aneinander andocken. Oder, dritte Möglichkeit, irgendwann legt sich ein Negativ genau parallel an. Es entsteht die Kette B, B, A, B, B, A, B. Passiert diese Negativbildung noch einmal, entsteht eine exakte Kopie der ersten A-B-A-B-A-Kette. Tja, Und schon ist es passiert. Zum ersten Mal in der gesamten Erdgeschichte, eine Kettenvariante hat sich vermehrt. Es ist absehbar, dass das auch irgendwann beim Gegenstück passiert. Vielleicht geschieht der Kopiervorgang bei den kürzeren Ketten zuerst oder bei den längeren. Irgendwann schwimmen jedenfalls mehrere Varianten von sich reduplizierenden Ketten in der Ursuppe, immer auf der Suche nach neuen Bausteinchen, mit denen sich neue Kopien herstellen lassen. Je knapper die Bausteinchen werden, desto eher werden auch mal andere Teilchen eingebaut. Vielleicht statt eines Bs auch mal ein C oder D. Das sind dann Kopierfehler oder Mutationen. Und alle diese Ketten konkurrieren miteinander. Nun stellen sich drei Überlebensfragen. Welche dieser Bausteinketten hat eine besonders hohe Stabilität? Welche kopiert sich schneller als die anderen? Welche weist nach den Kopiervorgängen die höchste Rate exakter Kopien auf? Zwischen all den Varianten in der Ursuppe beginnt ein Wettrennen, ein Wettbewerb, bei dem mangels einzelner Bausteinchen die Ketten bald selbst aneinander gebaut werden. Außerdem erhöht ja die höhere Dichte von Ketten die Wahrscheinlichkeit, dass häufiger die Enden zusammenstoßen und zusammenbleiben. Man kann dieses Wettrennen auch Kampf nennen, in Anlehnung an Darwin. Ich zitiere aus Dawkins Buch Das egoistische Gen. Sie wussten weder, dass sie kämpften, noch machten sie sich deswegen Sorgen. Der Kampf wurde ohne Feindschaft, überhaupt ohne irgendwelche Gefühle geführt. Aber sie kämpften, nämlich in dem Sinne, dass jeder Kopierfehler, dessen Ergebnis ein höheres Stabilitätsniveau war oder eine neue Möglichkeit, die Stabilität von Rivalen zu verhindern, automatisch bewahrt und vervielfacht wurde. Die Methoden zur Steigerung der eigenen Stabilität und Verminderung der Stabilität der Rivalen wurden komplizierter und wirkungsvoller. Einige der Replikatoren mögen sogar entdeckt haben, wie sie die Moleküle rivalisierender Varianten chemisch aufspalten und die auf diese Weise freigesetzten Bausteine zur Herstellung ihrer eigenen Kopien benutzen konnten. Diese Proto-Fleischfresser erhielten damit Nahrung und beseitigten zugleich Konkurrenten. Andere Replikatoren entdeckten vielleicht, wie sie sich schützen konnten, entweder chemisch oder indem sie eine Proteinwand um sich herum aufbauten. Zitat Ende. Sehen Sie, wie gekonnt Dawkins hier mal eben in 5 Sätzen die ganze Evolution erklärt? Schon sind wir bei der ersten Schutzhülle und von der ist es gar nicht mehr weit bis zur ersten Zellmembran und von der Zellmembran bis zur einfachsten Zelle, von den Eizellen zu den Mehrzellen, bis am Ende auch wir Menschen die Welt bevölkern und nach uns wieder andere. Denn egal, ob eine Raubtierzähne entwickelt, um zu überleben, oder einen Wiederkäuermagen, um auch noch das kargste Gras zu verzehren, egal ob als Ameise in einem Ameisenstaat oder als Tintenfisch in der Tiefsee, alle Lebensformen haben nur den einen Zweck, die Gene, die diese Körperhülle erzeugt haben, weiterzutragen in die nächste Generation. Dawkins ist ja nicht nur ein genialer Biologe, sondern auch ein Meister der Formulierung. Daher nochmal Originalton. Sie haben einen weiten Weg hinter sich, die Replikatoren. Heute tragen sie den Namen Gene und wir sind ihre Überlebensmaschinen. Oder Gene sind Meisterprogrammierer und sie programmieren um ihr Leben. Zitat Ende. Überlebensmaschine der Gene klingt natürlich nicht so schmeichelhaft wie eben Bild Gottes. Entschieden mehr Demut wäre aber angebracht. Die unheimlich fantasievolle Schaffenskraft der Natur kann man eigentlich nur aus tiefstem Herzen bewundern und lieben. Und diese Liebe ist dringend nötig, um gerade noch die letzten Akte der Artenausrottung zu verhindern, die wir Menschen in Gang gesetzt haben. Das Zerstörungswerk von Supervulkanen und Riesenmeteoriten erledigt unsere Spezies heute nämlich ganz allein. Ein Wahnsinn. Dass ausgerechnet die Wissenschaft, die uns die Zerstörungskräfte an die Hand gab, nun ihren Teil zum Gefühl der Einheit allen Lebens beiträgt, ist doch eine beachtliche Tatsache. Dawkins gehört in jedes Bücherregal. So viel steht für mich fest. Wie stimmig und richtig seine anderen Theorien zur Evolution sind, möchte ich in der nächsten Folge eingehender behandeln. Darwin baute seine Evolutionstheorie auf dem Individuum auf. Doch damit kann man viele Phänomene nur schlecht erklären, wie zum Beispiel Erbkrankheiten. Dawkins hingegen bricht die Evolutionstheorie herunter auf die Genebene und plötzlich passt alles zusammen. Ich hoffe, auch Ihnen haben sich die Härchen an den Armen aufgestellt, als Sie diesen Podcast hörten. Mir jedenfalls ging es so, als ich das erste Mal dieses Kapitel über die Replikatoren in Dawkins Buch las. Deshalb lese ich das Kapitel auch alle 7 Monate etwa noch einmal. So kam ich ja auch auf die Idee zu dieser Folge. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch bei Teil 2 wieder dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute, Ihre Sissi Fong.